Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, der Geschäftsführer von Syntellic, mit Carina Schneider, Head of Managed Services bei Defacto und Guido Brandt, Leiter Digitales Marketing der Bundesagentur für Arbeit, darüber, wie Unternehmen bei der Personalisierung starten können und welche Erwartungen überzogen sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Von meiner Seite aus auch nochmal herzlich willkommen. Carina, magst du anfangen, mal ganz kurz zu sagen, wer du eigentlich bist und was du mit Personalisierung so den ganzen Tag machst?
Genau, ja, sehr gerne. Also hallo, mein Name ist Carina Schneider. Ich arbeite bei Defacto. Bei Defacto bin ich im Bereich Head of Managed Services. Also ich leite den Bereich, wo wir Tätigkeiten machen, die eher operativer Art sind, wo wir unseren Kunden unterstützen daran, im CRM, im Loyalty oder auch im Kundenmanagement. Ganz konkret für den Bereich jetzt, wo ich bin, ist es zum Beispiel Kampagnenmanagement. Da spielt ja Personalisierung eine essentielle Rolle, dass man quasi die Kampagnen, die wir ja ausspielen, anhand der CRM-Informationen ja auch möglichst relevant für die Empfänger machen wollen und bedienen uns da natürlich halt auf der Personalisierung, sei das jetzt mit Next Best Offers oder dynamischen Modulen. Ich glaube, dazu kommen wir nachher noch. Und ja, deswegen liegt mir das Thema auch so sehr am Herzen, weil es wirklich ja ein zentraler Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist und auch ein super wichtiger Agendapunkt unserer Kunden. Weil den Kunden ist es auch klar, sie brauchen das Thema Personalisierung, um eben gute Customer Experiences zu schaffen. Das heißt, es steht bei Ihnen auf der Agenda, Ihnen ist die Bedeutung klar. Sie haben da auch, Sie kennen die Erwartungshaltung Ihrer Kunden, dass Kunden personalisierte Kommunikation oder Angebote oder einfach generell Personalisierung haben möchten. Und deswegen, ja, ist das ein sehr, sehr großer Punkt bei uns, wo wir uns eigentlich, also ich und alle anderen bei Defacto und die Kunden, die wir haben, tagtäglich mit dem Thema Personalisierung, Planung, Aufbau, Betrieb von allen möglichen Prozessen und Technologien
beschäftigen. Super. Ja, vielen Dank dafür. Und wir wollen heute vor allem dann auch über die Grenzen sprechen, was eben nicht geht. Schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema für die Kunden. Und Guido, magst du dich auch kurz vorstellen und auch sagen, wie das Thema Personalisierung für die Bundesagentur für Arbeit wichtig ist und vielleicht auch was und wie ihr personalisiert?
Genau, ja, gerne. Ich habe auch gerade schon das Zielbild nochmal gehört von der Kollegin von der Agenturseite und ich will natürlich nicht das Thema Grenzen hier einbringen, wenn du jetzt sagst, auch Behörde, sondern eher auch, also das Zielbild haben wir natürlich auch Personalisierung und wir gucken eben, dass wir es auch eben hier innerhalb des Betriebes dann eben realisieren. Dazu gehöre ich auch. Ich bin heute Vertretung für Nils-Stefan Helbing hier, Marketingleiter bei der Bundesagentur für Arbeit seit 2019 und ich bin auch ein Ergebnis dessen, dass sich hier auch einiges gerade ändert und hoffentlich auch noch weiter ändern wird. Ich bin Teamlead hier seit 1.1. für digitales Marketing, Digital Factory. Das heißt, zum einen Digital Media machen wir hier sukzessive In-House und auch Content. Das heißt, Thema Dynamic Vision, Marketing, Automation etc. Bin jetzt hier zusammen mit einer ganzen Reihe von Kollegen hier gestafft worden, hier in Nürnberg. Kollegen aus Berlin, aus Industrieunternehmen, also alle von außen, um eben hier auch entsprechende Zielbilder auch mit Inhouse-Kräften voranzutreiben. Das heißt nicht, dass wir alles Inhouse, sondern dass wir in Richtung Hybridlösungen zukünftig auch immer mehr arbeiten. Das ist eben auch Wunsch hier. Deswegen bin auf Ergebnisse eines Prozesses, auf den wir ja nochmal vielleicht kommen werden, genau diese Transformation hier im Haus. Und im In-Housing auch stattfindet.
Super, also auch mit sehr viel Erfahrung aus den verschiedensten Branchen. Genau, noch ganz kurz zu mir. Hoffentlich so ein bisschen bekannt, weil ich ja schon bei der Digitalkonferenz mehrere Roundtables moderieren durfte, häufig zum Thema Kampagnenmanagement, Marketing Automation oder zum Thema Personalisierung. Wir heute seit 20 Jahren in der Branche unterwegs, Inhaber einer eigenen Unternehmensberatung zum Thema und damit natürlich auch mit sehr viel Erfahrung in Personalisierungsprojekten. Und damit wollen wir auch gleich einsteigen. Und wir wollen natürlich positiv einsteigen, nicht direkt mit den Grenzen oder den Fallstricken, sondern habt ihr so zwei, drei positive Beispiele von Personalisierungsprojekten, Du hast schon gesagt, Carina, es treibt viele eurer Kunden um. Wo habt ihr Personalisierung umgesetzt und wo war es dann auch entsprechend erfolgreich?
Genau, ja, also es gibt sehr viele gute Cases. Ich habe heute mal 2 bis 3 mitgebracht, die ich besonders spannend finde, weil sie sich sehr unterscheiden auch. Wir haben für Kunden in der Fashion-Industrie oder wir arbeiten mit denen sehr stark mit Produktempfehlungen, also mit dynamischen Produktempfehlungen, sei das jetzt eben Next Best Offer und sowas, wo wir diese in verschiedenen Kanälen nutzen, also sei es jetzt Newsletter, sei es on-site auf der Website, sei es in der App, auch in Print benutzen wir diese Technologie. Und wir haben quasi diesen Prozess aufgesetzt und haben auch ein langfristiges Business Rule Management dahinter. Das bedeutet, dass wir auch dieses Tool und die Business Rules betreuen und durch langfristiges strategisches Test and Learn, also wir entwickeln das dann weiter und auch für jeden Use Case weiterentwickeln, welche Regel da besonders gut funktioniert, sodass der Empfänger der Kommunikation, in dem Fall jetzt der Newsletter zum Beispiel, halt wirklich relevante Produktempfehlungen bekommt, gerade an der Stelle, wo der Kunde den Need hat, also je nachdem, was für Newsletter er kriegt. Genau, und da haben wir das jetzt für den Newsletter-Fall zum Beispiel in den ganzen Kommunikationen am Start, das heißt in regelmäßigen Newslettern, in Promo-News-Anstößen oder auch in Lifecycle-Kommunikation. Und da ist es tatsächlich so, dass wir da einen massiven Uplift erreichen. Also man kann so sagen, ein zweistelliger Millionenbetrag ist es tatsächlich pro Jahr bei einem großen Kunden. Und das ist ja was wirklich groß und erfolgreich ist. Und wenn man sich das jetzt noch hochrechnet, man nutzt dann dieses Tool und die Logiken auch noch in anderen Kanälen, da kann man erahnen, wie viel das bringen kann.
Hier, du hast so ähnlich spannende Use Cases.
Also für uns war es mal wichtig, dass wir überhaupt das Thema Personalisierung, also Zielgruppen, also Nutzerorientierung eben angehen und auch realisieren können. Das, wie gesagt, läuft seit einigen Jahren. Das war früher, haben wir Marketing gemacht, eben klassisch Fernsehwerbung. So, und wir verstehen uns als Bundesbehörde als lebensbegleitende und berufsbegleitende Berater. Das ist Bundesagentur für Arbeit, ist den Bevölkerung 100% bekannt. Also das ist kein Marketingziel unbedingt, was man da verfolgt, sondern eher Sympathiewerte. Natürlich, das ist wie bei der Versicherung, wo man natürlich eine Versicherung genau nur dann braucht, in den Leistungsfällen, deswegen ist Sympathie natürlich auf uns wichtig, aber wir haben eben ganz viele Produkte und Leistungen im Bereich eben der Berufsbegleitung, also das fängt vom Jugendlichen an, die noch gar nicht so bekannt sind und auch noch viel zu wenig genutzt werden. Und das sind eigentlich unsere Herausforderungen im Marketing, zu sagen, Mensch, der Jugendliche schon mit 12, das heißt bei uns vor Entlassklasse, also schon mit 12, der orientiert sich ja im Beruf und dem bieten wir Tools an, bis jemand in älteren Semester, der dann auch eine Umschulung machen will und oder sich weiterentwickeln will. So, und das alles zu bewerben. Und da ist Personalisierung ganz wichtig. Und der erste Schritt war erstmal zu sagen, okay, wir gehen aus der reinen klassischen TV-Werbung, wo ich, inzwischen weiß man ja, wo, also das geht ja eher Richtung 60, das Durchschnittsalter bei TV, dass wir das erstmal shiften Richtung digital und da überhaupt jetzt, wir machen jetzt Snapchat und TikTok, diese Kanäle bespielen, genauso wie natürlich Google und Facebook, die klassischen Performance-Kanäle, dass wir diesen Shift erstmal rüberkriegen Richtung digital und damit schon mal User-Zentrierung Schritt 1 sind. Schritt 2 ist dann Targeting zu machen, beziehungsweise dann, also auf der Ebene können wir schon Targeting machen, aber dann eben überhaupt die Datenbasis zu schaffen. Und das ist jetzt eben Thema auch dieses Jahres, nicht nur das Staffing hier in-house, dass wir eben die Leute haben, die das bedienen können, sondern eben auch Marketing Automation. Die letzten Wochen haben wir die ersten E-Mails verschickt von uns aus, also nicht extern, sondern in-house mit einem eigenen E-Mail-Tool, was wir hier haben und eben mit allen Redakteuren, die das machen. Und das ist eben eine Personalisierungsebene, wo wir jetzt sind. Und der nächste Schritt ist natürlich 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Aber da kommen wir noch hin, also dass wir jetzt eben CDNs, also Customer Data Platforms etc., dass wir das eben auch installieren. Aber kommen wir später zu. Also du fragst nach schönen Use Cases, eben jetzt Newsletter-Kommunikation, Arbeitgebermarke haben wir hier Faktor A und das ist im Newsletter, der alle 2 Wochen rausgeht und eben jetzt eben schon mal Personalisierung Schritt 1 ist. Genau, wir sind so auf der Skala, wenn du sagst von 0 nicht, aber von 1 bis 5 sind wir gerade so auf 1, 1,5 so und Ziel ist erstmal auf 2 bis 3 Ebene, Qualitätsebene zu kommen.
Ja, ich mag, was du sagst. Ich habe eben schon gedacht, so, ihr arbeitet mit Business-Regeln und Guido hat dann gesagt, so ja, auch die jüngeren Zielgruppen irgendwas zwischen 15 und 18. Und dann habe ich gefragt, hey, wann stinkt für euch denn eigentlich Personalisierung an? Man könnte ja auch sagen, man hat eine Segmentierung, dass man so ein bisschen so eine Alterssegmentierung macht. Und hast du gesagt, Guido, du musst die Daten nehmen, 63 Grad Kundensicht, CDP, also diese typischen Buzzwords, die dann vorkommen. Wann ist, wann ist es für euch eigentlich Personalisierung? Muss es dann wirklich so 100% individueller Content sein, der auf Next Best Offer Daten berechnet worden ist? Oder ist es schon, wenn ich eingehe und von dem klassischen Newsletter weggehe und so eine Segmentierung mache, ist es dann personalisiert oder ist es dann personalisiert, wenn ich den Newsletter Namen sozusagen anspreche? Wie ist da so euer Gefühl für?
Also gut, also Personalisierung machen wir alle jetzt schon länger und ich glaube aber, dass das wichtig ist, sage ich da nicht, natürlich nicht die Technik, sondern natürlich die Kundensicht, dass wir eine Kundensicht einbeziehen. Und sobald das anfängt, wenden wir uns der Person zu. Und das kann man auf ganz verschiedene Ebenen runterbrechen, bis eben One-to-One. Aber das hängt auch eben vom Channel ab. Also und wir müssen uns natürlich auch immer einen Realismusfaktor stellen. So, also wenn das Thema ist, und davor war ich eben Versicherungsbranche auch, das sind halt Branchen, die stark reglementiert sind. Und wir haben jetzt hier als natürlich Sozialdatenschutzgesetz. Das heißt, wir spielen ja immer dann Ping-Pong auch auf der Ebene der Realisierung in den regulatorischen Rahmenbedingungen. Aber das Thema Personalisierung ist eben treibender Faktor auch Thema. Aber eben die Realisierungsebene ist sicherlich bei uns was anderes als in anderen Branchen, meinetwegen auch in Finance oder sogar in E-Commerce oder Telco. Also, aber, und genau, auf unserer Ebene ist es eben User-Zentrierung, aber natürlich, soweit es auch in den Channels geht auch.
Da wird es natürlich kanalabhängig und andererseits kann man den Regler der Personalisierung halt immer weiter nach oben drehen, je mehr nutzerzentriert es wird. Wie ist deine Sicht der Dinge darauf?
Entschuldigung, ein Punkt will ich nur noch ergänzen. Wir hatten in der Corona-Zeit, da war natürlich, da haben wir bestimmte Themen nochmal aufgegriffen, da haben wir Influencer-Marketing gemacht. Und da konnten die Leute natürlich dann direkt auch im Influencer-Marketing sich das kommentieren. So. Also da sind wir nicht ganz so weit weg von dem, was andere Worte vielleicht machen.
Und bei dir, Carina, wie ist deine Sicht der Dinge darauf?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also es gibt halt unterschiedliche Dimensionen von Personalisierung. Und ich glaube auch, dass der Weg der Personalisierung nicht irgendwo mittendrin anfängt, sondern ich glaube tatsächlich, dass man diese Dimensionen als Unternehmen abarbeitet, also geht, den Weg geht. Weil ich fange nicht damit an, dass man jetzt 2 Jahre lang eine Personalisierungsstrategie und die Prozesse aufsetzt und dann hat man einen dynamische Personalisierung, One-to-One am besten noch Near-Time oder so persönlich wie möglich, sondern man geht den Weg ja eigentlich. Man fängt an mit Segmentierungen, testet es auch und baut es immer weiter aus. Deswegen sage ich schon, eine Segmentierung ist für mich auch eine Form von Personalisierung, aber es ist halt, hat einen anderen Reifegrad als jetzt ein One-to-One oder irgendwas, was dynamisch passiert.
Ja, und ich mag auch, was du an der Stelle sagst, weil ich weiß, vor 10 Jahren habe ich doch ganz viele Vorträge gehalten über die extremst personalisierte Webseite. Also nicht nur, dass du Next Best Offers hattest, sondern dass auch der Content und die Anordnung und die Farben sozusagen sehr stark auf den Nutzer abgestellt sind. Also höchster Grad von Individualisierung, weil das damals total in gewesen ist. Und es hat natürlich sämtliche Kunden komplett überfordert, weil überhaupt noch nicht so weit gewesen ist, also wirklich individuelle Next Best Offer zu haben, geschweige denn, dass die Webseiten irgendwie so aufgebaut gewesen waren, dass sie in irgendeiner Form dynamisch generiert werden können, Nutzer individuell. Und das ist auf jeden Fall auch ein Learning, natürlich, wie wir das ja alle haben, dass jeder Kunde an einer anderen Stelle steht und dann sozusagen der Personalisierungsgrad langsam nach oben gefahren wird. Und du hast eben schon gesagt, 2-stellige Millionenbeträge. Ich habe solche Projekte ja im Banken-, Versicherungs- und Handelsbereich gemacht und gerade auch im Versicherungsbereich oder auch im Handelsbereich hat es häufig schon gereicht, wenn sozusagen das Werbebanner nicht das Banner war des Produktes, was man gerade vorher gekauft hätte, sondern man was anderes genommen hat. Also im Versicherungsbereich war es schon mal ganz hilfreich, wenn man dem Kunden keine Kfz-Werbung angezeigt hatte, wenn er von der Versicherung schon die Kfz hatte Und dann konnte man im anderen Produkt gehen. Das klingt so völlig Banane. Und das ist so ein Projekt, die sind gleich so lange her, wenn wir dann die Conversion nach oben getrieben haben, weil das eben nicht die Gießkanne gewesen ist, sondern halt über eine einfache Segmentierung oder über einfache Business-Regeln dann eben der Content schon personalisierter ausgespielt worden.
Ja, ganz wichtig, ich muss gerade so schmunzeln, weil du gesagt hast, halt dann nicht die Kfz-Werbung ausspielen, wenn er schon eine Kfz-Versicherung gekauft hat. Meine persönliche Erfahrung, und davon rede ich jetzt nicht unbedingt als von den Kunden, sondern als private Carina, ist, dass das tatsächlich so ist, dass es Unternehmen gibt, wo das schwierig ist, diese Logik zu implementieren. Also es gibt diverse Portale, wo man zum Beispiel Unterkünfte oder also Hotelunterkünfte sich buchen kann. Und da erlebe ich zum Beispiel, dass man das recherchiert man ja, und dann kriegt man eine Woche später eine E-Mail, da steht dann drin, Carina, möchtest du dir da nicht noch, wie wär's mit einer Unterkunft in, was weiß ich, in Berlin? Und ich habe das schon längst gebucht und denke mir dann, okay, ja, ich buche, storniere das ja aber nicht. Also das ist, du sagst zwar, das ist banal, aber es ist, wo wir jetzt wahrscheinlich auch schon bei einer Grenze der Personalisierung sind, es ist nicht immer leicht umzusetzen, weil man halt diese Dateninformationen, da hat eine Buchung stattgefunden, halt einfach in den Systemen vorliegen muss. Und die müssen halt ja harmonisiert sein.
Ich sag, das ist nämlich der größte Klassiker sozusagen, weil natürlich der Kaufabschluss nachher dann in anderen Systemen liegt und dann die ganzen retargeten Online-Systeme wiederum andere Daten haben und lustig einen weiter beschießen, egal für welches Produkt, ja, weil die ja nicht wissen, dass der Kauf getätigt worden ist und ich wochenlang, nachdem ich ein Produkt gekauft habe, natürlich dann mit anderen Produkten gleicher Art versorgt werde und immer denke, so, das ist alles Werbegeld, was weggeht, weil da wiederum eben Daten bei den Systemen nicht verknüpft worden sind.
Ja, oder auch ein Beispiel, ein von mir retourniertes Produkt, wenn ich die Werbung weiterhin sehe, ist auch verpulvertes Geld. Und deswegen, ich glaube, dass das Wissen und der Wille da auch da ist und dass viele das auch sehen, aber es ist halt in der Realität und deswegen sprechen wir ja heute auch nicht immer nur so leicht umzusetzen.
Das stimmt. Aber noch einen letzten Positivgedanken zu haben, bevor wir da wirklich in die Fallgruppen einsteigen. Was ist denn so euer Tipp, wenn Unternehmen sich jetzt entschließen, mehr Richtung Personalisierung zu gehen? Wie sollte man dann anfangen? Was soll da fallen heraus?
Soll ich mal loslegen, Kilo, oder gleich gerade vorbrechen? Also was ich immer empfehle, ist, dass man sich auf ein intelligentes und strategisches Vorgehen konzentriert am Anfang. Also ich finde es ganz wichtig, sich auch mal die Zeit zu nehmen am Anfang und zu überlegen, was will ich und in welchem Zeitrahmen und warum will ich was erreichen. Also dass man eben das strategisch angeht und dass man halt auch, weil wir kommen ja dazu, man muss Datenbasis schaffen, man muss Technologie enablen, dass man da halt auch die richtigen Entscheidungen trifft vorher, um dann auch zu dem Weg, also zu dem Ziel zu kommen, was man möchte. Und auch sich einen zeitlichen Rahmen aufsetzt und eine Erwartungshaltung macht. Das würde ich eben am Anfang empfehlen. Was wir oft so machen, das habe ich schon gesagt, ist immer das Thema Think Big, Start Small, Move Fast. Also, dass ein Plan und ein strategisches Vorgehen heißt jetzt ja auch nicht, dass man 5 Jahre lang erst dran arbeitet und dann loslegt, sondern sowas sollte auch immer sowas beinhalten, dass man ein kontinuierliches Vorgehen hat, sukzessive, dass man schnell startet und auch schon von Personalisierung profitiert auf dem Weg zu diesem größeren Reifegrad. Und das wäre eben mein Tipp, sich vorher strategisch erstmal zu überlegen, was will ich, warum, wie und in welchem Zeitrahmen.
Ja, super. Wie siehst du es, Guido?
Ich glaube, Personalisierung ist auch so ein Cross-Channel-Thema. Es muss ja dann auch über alle Channels gespielt werden können. Also, dass man auch guckt, so über welche Kanäle ist Step 1, das zu machen, konzeptionell, und welche Kanäle muss ich prozessuell auch anbinden, dass es aus Kundensicht wirklich auch personalisiert ist. Weil das betrifft Versicherungsunternehmen, E-Commercer genauso wie auch eine Behörde, wo man einen Antrag stellt, digital vielleicht, dann rufe ich an in der Arbeitsagentur und die wissen gar nicht, dass dieser Antrag dort ist. Und dann fange ich entweder von vorne an und ich sage, ich mache lieber gleich einen Termin beim Versicherungsmarkt oder eben bei der Arbeitsagentur vor Ort oder ich mache es rein digital und schlage mich dann eben durch, dass ich das dann online alles mache. Oder ich mache das eben mit doppeltem Aufwand. Also dass man dieses ganze Prozessthema eben auch im Blick hat Und ja, das kann man eben verlängern, natürlich auch vom Marketing auf die digitalen Services, dass die natürlich auch entsprechend kundenfreundlich sind. Das ist ja nur die Hälfte der Miete. Wenn wir tolle 360-Grad-Werbung auch machen und der Kunde droppt dann in ein Tool, ist, sage ich, Online-Tool, ich bin jetzt nicht Cross-Channel, ich bin digital. Und die User Experience in der Antragsstrecke ist dann suboptimal oder die App ist nicht nutzerfreundlich oder entsprechend auch die Online-Tools, die wir dann zum Beispiel für die Berufsberatung anbieten, sind gar nicht mobile-fähig. Ich habe aber natürlich Snapchat-Traffic und wir brauchen nicht über Mobile First zu reden, aber das muss natürlich dann auch im Marketing, so, muss natürlich dann auch gelebt werden. Das ist das eine, und weil du es auch gerade nochmal ansprichst, Carina, ne, dieses ganze Konzept vorab, wir brauchen natürlich Daten, um zu personalisieren. So, und das ist ja Infrastrukturthema mitunter oder überall, wo man es noch nicht gelöst hat, auf jeden Fall. Und dass wir die Daten über die verschiedenen Touchpoints entsprechend zusammenführen, um dann entsprechend dann überhaupt eine Experience aufbauen zu können, eine Personalisierung. Und das ist ja auch bei Versicherungen ist das nach wie vor Thema Infrastruktur aufbauen. Wie kriege ich die ganzen Backend-Systeme, wie kriege ich eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden hin, digital und auch Cross-Channel? Und das natürlich bei uns auf. Und deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, das ist hier ein Ergebnis von einer langen Reise, die ja schon 4 Jahre dauert, weil man guckt natürlich erstmal auch im Konzern, wie evaluiere ich das Thema und dann setze ich Budgets eben frei, um dann auch entsprechend Technologie aufzugleisen. Bei uns war es jetzt so, dass wir aufgrund IT-Regularien und ganz besonderen Datenschutzsensibilitäten, wo wir später nochmal drauf kommen, hier ganz bestimmte Technologien nur nehmen können, die nicht cloud-basiert ist, sondern eben in-house gemacht wird. Hier in dem Fall ist Open Source, das musste auch erstmal evaluiert werden. Und jetzt haben wir ein gesamtes Technik-Package, also eben bis zur CDP, wie gesagt, aber eben auch allein die Web-Analyse. Und jetzt bauen wir eben auch die Konnektoren auf Data Lakes, Data Warehouses etc., dass wir hier die Daten noch zur Verfügung haben. Also das ist nicht nur ein Analyse-Thema, sondern auch ein Konzepte- und Realisierungsthema. Und das muss natürlich lange getrieben werden, weil das ist hier zum Haus zumindest auch im Vorstands eben Entscheidungen, das darauf zu setzen, die Budgets freizusetzen. Und das muss man eben auch dann über mehrere Jahre erstmal führen, dass es eben dann realisierbar ist.
Ja, bin ich dabei. Und das ist nämlich so eine der Fallgruppen, wenn ich loslege. Und ich mag das, was du gesagt hast, Carina, mit dem Think Big, Start Small. Was du beschrieben hast, Guido, das ist nämlich so, ist dieser ganze Blumenstrauß, den du eigentlich machen musst, dieser hat Kundensicht, dann über alle Kanäle irgendwie denken. Und das ist nämlich einer der klassischen Fallgruben bei vielen unserer Kunden, die genauso groß denken und dann irgendwie so dieses Mammutprojekt sehen, was sich dann irgendwie über 4 Jahre quasi in den Steck und gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. Und deswegen, ich halte es für so essentiell, auf der einen Seite dieses große Bild zu sehen, was man alles machen muss, und dann wirklich aber auch schmal zu starten. Und da tun sich viele immer so schwer, weil sie halt sagen so, oh Gott, wenn wir jetzt aber die E-Mail personalisieren und dann geht ihr auf die Website und dann ist der Content aber nicht individuell, dann haben wir ja diesen Bruch hinten dran, das ist alles total unglücklich. Das können wir nicht machen, wir müssen erstmal wirklich alle Kanäle gleichzeitig personalisieren. Also, ihr werdet so sterben, Leute, wenn ihr das alles machen wollt. Und ich sage mal, hier ist jetzt auch schon ein Schritt erreicht, wenn wir die E-Mail personalisiert haben, weil vorher war die nicht personalisiert und Web war nicht personalisiert. Jetzt haben wir jetzt eine Sache schon mal. Dann haben wir schon mal einen Erfolg und haben mehrere Conversion, dann gehen wir quasi Schritt für Schritt vor. Das ist so meine persönliche Empfehlung, wo ich auch mal wieder sehe, wie viele Projekte einfach hängen bleiben, weil man irgendwie dieses große Zielbild erreichen will, anstatt einfach Schritt für Schritt vorzugehen. Und dann noch Motivation zu sammeln, indem ich einfach diese einzelnen Erfolge habe, erst Web oder als E-Mail, dann Web und Co. Oder wie seht ihr das? Oder Guido, du hast ja schon gesagt, Carina, du würdest auch small starten. Wie macht ihr das auch so oder macht ihr das direkt the big picture bei euch?
Nee, also, achso, Entschuldigung.
Carina, gerne auch, ja.
Guido, los geht's.
Nee, also klar, ein Schritt nach dem anderen. So, also jetzt E-Mail-Newsletter rausschicken, gucken, dass die Namen alle drin sind. Und der nächste Schritt ist dann, E-Mail zu segmentieren, E-Mail-Inhalte zu segmentieren, wie Carina es auch schon beschrieben hat. Genau, also dass wir da weiterkommen. Und genau, wir müssen ja immer auch zeigen, dass es funktioniert. Wir müssen immer zwischen Quick-Wins zeigen. Das geht nur ein Schritt nach dem anderen. Genau, bin ich komplett bei euch.
Ja, das machen wir meistens auch. Ich glaube, dass man die schnellsten Erfolge und die, also die schnellsten Quick-Wins und auch die einfachsten Quick-Wins einfach durch Online-Kommunikation erreicht. Sei das jetzt Newsletter-Ring oder auch die Website. Ich glaube, wenn es dann mal so Richtung Offline-Kommunikation geht, das sind dann die schwierigeren Cases, insbesondere wenn man online und offline dann auch noch harmonisieren will. Weil ich glaube, da hat man die größten prozessualen und technologischen Barrieren. Aber da wird es natürlich auch, also ich rate ja nicht davon ab, da ist viel Hebel drin, da ist auch viel möglich. Man gibt ja auch Untersuchungen, wo man sieht, dass gerade dieses Online und Offline nicht so sehr verbreitet ist bei Unternehmen und sich sehr viele eher auf diese Kanäle erst stürzen, vorzugsweise erst in den Newsletter, was aber auch bedeutet, dass hier auch die Erwartungshaltung, glaube ich, am größten ist vom Kunden, dass der Newsletter als allererstes personalisiert ist und man hier auch vielleicht nicht den krassen Impact am Anfang gleich hat, weil das eher schon so eine Erwartungshaltung ist, die man decken muss.
Aber Carina, ich glaube, es ist auch die Frage, was ist bekannt? Weil wenn wir als Marketer hergehen und sagen, boah, wir haben super Ideen und guck mal, was alles geht, wir müssen es ja intern auch verkaufen in die Fachbereiche, weil das wird ja auch benutzt dann, genutzt dann auch mit so und da ist E-Mail oft bekannt, aber wenn ich jetzt ein anderes Use Case System als vorhaben, dynamische Landingpages zu machen, das ist natürlich auch User-Zentrierung, dann muss ich ja erstmal zeigen, du brauchst mir jetzt keine 10 Deep Links zu geben für deine Content schon mal ist, wir wollen auf die Ebene gehen, einen zu haben. Und das muss ja auch erstmal verstanden werden. Und das sind alles Leute, die sind jünger als ich. Also das ist jetzt nicht irgendwie, aber es ist halt nicht so üblich, wie ein Newsletter kriegt jeder und hat schon seine Personalisierungserfahrung damit gemacht, mit falschen Namen etc. oder auch richtig und ein Cookie kann auch blocken und so. Das sind Erfahrungswelten, aber und das betrifft natürlich auch die Kollegen, die nicht im Marketing sind. Genau.
Ja, ich bin mittlerweile sogar auf einem anderen Schritt. Du hast es eben schon gesagt gehabt, als die ersten Digitalisierungs- oder Personalisierungsprojekte, die ich gemacht habe, habe ich lange Zeit auch immer plädiert dafür, dass wir mit den digitalen Kanälen anfangen, weil die so einfach sind. Also hast halt den Kunden, die du individuellen Content und dann schießt du die digitalen Kanäle an und bist super schnell durch. Wenn wir Richtung Next Best Offer denken, haben wir auch viele Projekte gemacht, wo wir natürlich dann auch irgendwann Richtung Vertrieb gegangen sind oder Service, dass die sozusagen den Kunden dann direkt ansprechen im Kanal. Und da hast du ja nicht nur das Thema, dass du das irgendwie an die Menschen ranbringen musst, du musst die Menschen dann auch darin ausbilden, das sozusagen dann noch vermarkten und du musst halt mit Themen wie Betriebsrat dich beschäftigen, nicht nur Datenschutz, sondern Betriebsrat. Und da haben wir lange Zeit einen Bogen drumherum gemacht, das heißt, wir haben erstmal alles andere personalisiert und dann sind wir in diese Kanäle reingegangen und mittlerweile bin ich da auf einem anderen Schritt, weil du hast eben das gesagt schon, du hast gesagt, der Hebel ist da teilweise viel größer. Und gerade der menschliche Kanal ist ja so unendlich teuer, logischerweise. Dann haben wir da viele gute, ausgebildete Mitarbeiterinnen sitzen. Dass ich mittlerweile sage, hey, lass uns gucken, eine Business Case rechnen, ob wir die Personalisierung nicht sofort dahin bringen. Weil da bist du direkt am Kunden dran. Und da ist jede Minute letztendlich Gold wert. Und lass uns das nochmal stärker personalisieren. Auch so ein bisschen in der Kombination mit dem, was du gesagt hast, Guido, so E-Mail-Personalisierung kennt mittlerweile irgendwie jeder und können wir, also Öffnungsraten und Anguckraten nicht mehr so hoch. Aber der wirklich eine saubere, individuelle Ansprache im menschlichen Kanal zu haben, das ist nicht so gegeben in allen Bereichen, dass ich im Augenblick, wenn ich eine Präferenz hätte, hängt vom Kunden logischerweise ab, auch mal durchrechnen, da hineingehen würde.
Das finde ich guten Punkt, das muss nicht alles digital sein. Ich habe in meiner Ausbildung, da gab es noch kein Internet, und das war gleich nach dem Abi und da habe ich natürlich gab personalisierte Briefe, da hat man früher Briefe verschickt und dann gab es so Prospekte und die haben wir wirklich dann entsprechend dann auch zusammengetackert, je nach Kunden ging das dann die verschiedenen, so heute heißt es Programmatic Printing und das ist auch bei uns auf dem Schirm, gerade weil es auch Effizienzen hebt, wenn ich bestimmte Druckstraßen dann eben aufbauen muss, um Aufträge dann zu generieren, kann man ja dann eben das schön zusammenfassen. Also das gehen wir auch an. Also das muss nicht alles digital sein, also vom Ergebnis.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich finde, die Aussage, Jörg, von dir auch, also die kann ich auch unterschreiben, dass man auch in Offline ja auch gerade einen großen Hebel hat und eigentlich es vielleicht auch umdrehen sollte, dass man sagen sollte, ich gehe erst den schwierigeren Weg. Du hast aber recht, es ist tatsächlich so, dass du hier ja auch die Komponente Personal und Training hast. Also wir haben bei uns bei De Facto haben wir mal eine Personalisierungsstrecke aufgesetzt für einen Kunden im Homeshopping. Und übers Homeshopping, ich meine, wie funktioniert das? Man sieht es online, man sieht es im Fernsehen und ruft dann an. Das ist einfach noch so der Hauptweg. Die haben auch eine Website, aber die Hauptzielgruppe des Homeshopping greift zum Hörer. Und da haben wir auch eben diesen Customer Service personalisiert, indem wir da verschiedene Logiken und Algorithmen implementiert haben in ihrer Customer Service Oberfläche natürlich, dass die da auch ein deutlich besseres Cross-Selling machen konnten für den jeweiligen Kunden. Und der Hebel war auch wirklich massiv, war wirklich gut, aber es ist auch tatsächlich so, dass du halt, wie du sagst, musst das Personal auch schulen da hingegen, dass sie wissen, warum sehe ich jetzt diese Cross-Selling-Empfehlung, wie wird die abgeleitet, was ist der Kontext, um das auch dann ja wirklich gut an den Kunden verkaufen zu können.
Also da kommt ja noch mehr rein. Also, wenn wir schon bei Fallgruben sozusagen sind, habe ich so zwei Geschichten, die mir direkt einfallen. Also einmal haben wir wirklich den Next Best Offers in die Service und Call-Center eingeliefert quasi. Und dann haben wir uns gewundert, warum eigentlich fast nie die vorgegebenen Produkte verkauft werden, die sozusagen hoch oben gewesen sind. Die hat man sozusagen so eine Maske mit den 5 Top-Vorschlägen. Und dann konnten sie immer anwählen, will der Kunde haben, will er nicht haben. Und dann sind die ersten Wochen gelaufen mit dem Thema und die haben immer unsere Produkte abgelehnt. Wir waren total irritiert hinten dran, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass die Serviceagenten genau wussten, welche Provision an welchen Produkten lag. Also haben die einfach immer alle Produkte, die halt nicht so hohe Provisionen hatten, weggeklickt, nach dem Motto, Kunde will die eh nicht haben, bis dann der Vorschlag kam mit dem Produkt, was sie verkaufen wollten, wo die hohen Provisionen drauf gewesen sind, weil wir gemerkt haben, okay, es reicht nicht nur, die Vorschläge zu machen, sondern wir müssen auch die Provisionen anpassen, weil sonst
hebt
sie die Themen nachher letztendlich selber auf. Und einmal hatten wir auch das Thema, dass es dann angewendet werden sollte. Und wir danach nochmal, sollte es weitergerudet werden, der Anruf, um eine Zufriedenheitsabfrage zu machen und zu gucken, ob das Gespräch gut gelaufen ist mit diesen personalisierten Vorschlägen, sagt der Serviceagenten. Und wir hatten ab dem ersten Tag eine 100%ige Zustimmungsquote, wie toll das ist, und haben uns dann auch nach einer Woche gefeiert. Und dann waren wir dann irgendwann doch irritiert, warum wir dann 100% haben, weil das war, erschien uns irgendwie total seltsam. Und dann haben wir gemerkt, haben wir auch andere KPIs geschaut und gemerkt, dass wir irgendwie 30% Verbindungsabbrüche haben. Und vorher waren das irgendwie so 3%. Und dann haben wir gemerkt, dass immer mehr das Gespräch schlecht gelaufen ist, hat der Agent einfach das Gespräch beendet. Und dieses Weiterrouting kam gar nicht. Und nur wenn es gut gelaufen ist, hat er es weiterlaufen lassen, sodass es dann 100% Erfolgsquote quasi gab. Und ich dachte, okay, ja, der Faktor Mensch muss halt irgendwie immer noch mal geschaut werden. Sind die Kollegen gut trainiert? Passen die Provisionsmodelle auch rein? Oder haben wir eine Verzielung, die unter Umständen halt auch unserer Personalisierung letztendlich entgegenzielt. Das passiert häufiger.
Ja. Generell, wie du sagst, die Opportunitäten, also die gibt's ja dann auch nicht nur für die ausführenden Kräfte, sondern du kannst ja Opportunitäten auch im Unternehmen haben, im Management. Also es ist ja nicht immer so, dass das Thema Personalisierung oder wie es dann gelebt wird, welcher Inhalt, also dass man sich zum Beispiel frei macht, das ist jetzt die Hypothese, dass ein Newsletter 100%ig personalisiert ist und nicht vorgegeben wird, was für Inhalte da drin sind, also zumindest nicht strategisch vorgegeben wird, das clasht ja auch gegen die Realität, weil es gibt Stakeholder in Unternehmen, die haben gerade ein Interesse dran, dass ein bestimmter Inhalt im Newsletter, sei es jetzt Brand oder Marketing, auf alle Fälle fix drin ist und nicht durch eine Personalisierungslogik dann rauskommt. Also das Thema Opportunitäten würde ich auch nennen, wenn du sagst, was sind denn so Fallstricke, auf einmal ausführende Kraft, aber auch von der planerischen oder vom Management, ja.
Bei dem würde ich mich nur anschließen. Der Stakeholder Management ist natürlich Transformation, generell für jedes Transformationsthema. Wichtiger so ein Beispiel, kennen wir auch aus, häufig und, dann muss man dann eben auch gegen argumentieren oder dass, auch im Brand Marketing, die kennen eben oft eher das klassische, ich sende an alle und dann kommst du als Vertriebler her und hast deine Kundenbedürfnisse. Und muss da auch natürlich auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen und auch mit Daten immer zeigen, wohin die Reise geht, dass man da jeden mitnimmt.
Ja, das mit den Daten zeigen, und das ist mir auch nochmal wichtig, jetzt in meiner Historie häufig wirklich, vielleicht übertrieben, weine CRM-Manager vor mir gehabt, die gesagt haben, jetzt können wir alles personalisieren. Und jetzt haben wir Manager, wie du es beschrieben hast, Carina, die wollen aber unbedingt, dass wir 100.000 Kunden anschreiben für das Produkt. Und wir haben eigentlich nur 20.000 und die wollen das ja trotzdem irgendwie haben. Ey, was kann ich denn machen? Ich dachte, CRM wäre jetzt wirklich wichtig. Wir wollen irgendwie aus Kundensicht vorgehen und die hindern mich an der Personalisierung, weil die immer noch mit der Gießkanne rausgehen. Und ich habe immer gesagt, so ähnlich wie bei dir, Guido, hey, dann nimm doch einfach die Daten. Und wenn du nur 20.000 hattest und die wollten 100.000 anschreiben, dann sag doch einfach, hey, wir haben 80.000 Werbeplätze verloren, die wir hätten individualisieren können und das entspricht an 120.000 Euro. Ja, zeig einfach auf, was durch diese alte Denkweise letztendlich verloren geht. Und damit haben wir super Erfahrungen gemacht, weil typischerweise so nach den ersten 6 Monaten hat man dann festgestellt, so, okay, das alte Verfahren scheint nicht erfolgreich zu sein. Und irgendwann merkt man halt dann, dass die geforderten Mengen geringer werden und sich stärker dem individuellen Content quasi anpassen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, unbedingt. Also wenn man es schön nachweisen kann, dann würde ich gleich zur nächsten Hürde kommen auch, was man immer kann. Also ich nenne es jetzt auch mal gleich, wenn die Erfolgsmessung von der Personalisierung nicht möglich ist, aus gewissen Gründen, weil die technologische Basis nicht vorhanden ist, weil die Prozesse nicht da sind, dann wird es halt auch immer schwer. Dann kannst du solche Sachen halt nicht zeigen an harten Daten und Fakten und eben zeigen, dass der personalisierte Weg in dem Moment kein Verlust ist, sondern es besser macht. Und ja, wenn man die Daten hat und man kann, das machen wir auch, wir zeigen dann anhand von sogenannten analytischen Kampagnenoptimierung auch, was jetzt die bessere Menge gewesen wäre, was der Invest gewesen wäre, ab wo in welcher Kundengruppe auch eher ein positiver ROI ist, wo nicht mehr und empfehlen dann daran. Wenn man die Zahlen hat, ist das super, dann findet man auch gehört, finde ich. Also schon, manchmal scheitert es halt daran, dass die Erfolgsmessung gar nicht so leicht ist, weil halt gewisse Kontrollgruppenkonzepten oder technologische Maßnahmen.
Wir haben eine Frage, die geht an Guido, die lautet, gibt es bei euch eine schriftlich formulierte, abgestimmte und mit breitem Konsens, quasi unterschriebene Digitalstrategie?
Ja, genau, gibt es. Gibt es, ja. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist auf verschiedenen Ebenen hier auch entsprechend schon seit einigen Jahren im Laufen und auch entsprechend hier im Haus natürlich abgestimmt. Das ist, muss ich das wie im Konzern vorstellen, es sind 120.000 Leute deutschlandweit und auch regional aufgestellt mit der Bundeszentrale hier in Nürnberg. Das ist natürlich abgestimmt, aber ist wie alle Digitalstrategien natürlich ständig auch sich entwickeln und wir haben eine neue Vorständin jetzt auch, Frau Nades, seit einigen Monaten, die auch sehr viel Erfahrung auch jetzt natürlich im, sag mal, Marketing-Wahlkampf hat, auch entsprechend Social-Media-Erfahrung etc., die ja auch Themen mitbringt und das ist da natürlich auch von der Seite immer im Wandel auch mit ganz vielen neuen Impulsen auch. Genau, du sagtest vorhin auch was zum Thema Betriebsrat, weil das sind natürlich auch Fallstricke, was ich jetzt kenne im Marketing auch. Man will sich Daten angucken auch und dann kommt die IT und sagt, naja, ihr habt ja gar keine Zugriffsrechte auf die Daten und muss natürlich für eine Segmentierung auch eben wissen, was dort stattfindet und gerade in Konzern wird es ja dann eben in Silos aufgeteilt. Die einen sehen die Daten, dürfen aber nicht Ergebnisse machen. Die anderen sehen die Ergebnisse und so. Und das muss man natürlich auch immer dann da strukturieren und berücksichtigen. Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Daten und auch entsprechend dann, dass man die Prozesse schaffen, dass Marketing gucken kann, was denn bei den Kunden passiert, um darauf dann wieder was zu entwickeln. Soweit sind wir nicht. Das war jetzt eher, das kenne ich aus der Versicherung. Und ich habe da bei uns hier, ist natürlich, das habe ich auch schon gesagt, dann mit der Fallstrick, dass eben auch von dem Hintergrund Datenschutz die Softwarelösung, die wir alle brauchen, um eben Personalisierung zu machen, eben in dem Fall dann bei sensiblen Daten cloudbasiert sind und dass wir da eben natürlich auch im Sinne der Nutzer, die wir dann noch spielen wollen, natürlich sehr sorgfältig damit umgehen müssen, dass wir hier mit Konsens arbeiten und nicht nur natürlich Konsensmanager, aber dass dahinter auch ein echter Konsens stehen muss und das ist für uns hier im Marketing auch eine ethische Frage auch und natürlich vom Sozialdatenschutzgesetz auch vorgegeben, dass wir hier auch dass das nicht ein Fallstrick ist für uns alle, sondern eben, dass wir hier ein Arbeitsfeld haben, mit dem wir auf Augenhöhe der User, der Politik und auch uns vom Marketing eben Lösungen arbeiten müssen. Genau, dass wir hier eben weiterkommen.
Ja, ich finde es ein schönes Wort, Wording, ethische Frage. Und natürlich gibt es im Datenschutz bei den Bestimmungen richtig oder falsch, aber ich sage halt auch immer, gerade starke Brands sollten auch immer sozusagen gucken, wie sie mit Kundendaten umgehen, weil das eben häufig was mit empfundener Moral oder empfundener Ethik zu tun hat. Deswegen ist es wichtig, sich da sozusagen auch selber zu positionieren und zu überlegen, was erwarten denn eigentlich Nutzer von mir, unabhängig davon, was der Datenschutz selber vorschreibt. Frage an dich, Carina, ähnlich wie eben an dich, Guido. Wie sieht es mit der Digitalstrategie bei deinen Industrie- und Handelskunden aus? Haben die sowas typischerweise oder wie arbeiten die?
Sehr heterogen, würde ich es bezeichnen. Es gibt gerade die sehr, glaube ich, schon einen großen Reifegrad von der Personalisierung haben. Das liegt ja auch daran, dass die schon lange sich damit beschäftigen. Also Personalisierung, haben wir ja gesagt, ist ja auch ein Prozess und dauert. Und das heißt, das Thema ist bei denen auch schon länger präsent. Die haben sowas wie eine Digitalstrategie vorliegen. Es gibt aber auch sicherlich Unternehmen, wo das eher so ein bisschen aus dem Bauch raus, würde ich jetzt mal sagen, das Gefühl ist. Oder es sich sehr schnell ändert. Oder auch, was ich ehrlich sagen muss, ich arbeite ja auf Dienstleisterseite, es zumindest nicht uns sehr prominent mitgeteilt wird. Okay. Also das ist ja auch immer so eine Sache, sage ich jetzt mal, eine Digitalstrategie ist ja vielleicht auch was sehr, ich sage mal, was Wertvolles ist, was Unternehmensinternes. Und es besteht nicht immer das Verständnis darauf, dass das halt natürlich für jemanden, der jemand bei mir Personalisierung helfen will, auch diese umfassende Strategie halt wichtig wäre, die dann auch einfach zu teilen. Und das macht man natürlich auch nur, wenn man ja klar das Vertrauen hat. Ich glaube schon, dass die Kunden, die mit uns Personalisierung machen, da Vertrauen haben, aber auch langfristig das Projekt langfristig sieht und auch langfristig bei einem Partner sieht, dass man so eine langfristige strategische Geschichte quasi aufstellt. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, weißt du, wir machen das auch ganzheitlich, also Digitalstrategien oder sowas erstellen wir auch selber für Unternehmen.
Ja, genau. Ja, es deckt sich. Meine Erfahrung ist, dass Unternehmen häufig so eine Digital- oder Personalisierungsvision haben, also meistens so 1, 2, 3 PowerPoints sorten, aber dann, wie die Strategie ausschaut, wie die Roadmap ausschaut, wie man dann nachher wirklich dann dahin kommt, da tun sich viele Unternehmen schwer, weil das so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, geht mit diesem ganz großen Big Bang dazu müssten ja hier und hier und hier und hier und hier und was, wo fangen wir denn eigentlich an und wo hören wir letztendlich auf? Und das ist ja auch nicht einfach. Und da finde ich immer helfen eben Beratungsfirmen wie ihr oder wie bei uns, die letztendlich, sagen wir mal, aus dieser diffusen Wolke, die da irgendwie Richtung Personalisierung steht, da wirklich mal, zack, eine Strategie runterbrechen und eine Roadmap, wie man dann nachher auch entsprechend dahin kommt.
Aber ich glaube auch für Dienstleister wie euch, wenn du es so sagst, ist auch wichtig, dass ihr Gegenparts habt, wie Carina auch schreibt, die Vertrauen auch aufbauen können zu Agenturen, dass in den Unternehmen dann eben auch Ressourcen da sind. Also Beistrick, oder wichtig ist ja auch, dass die Ressourcen da sind. Und wie gesagt, ich finde es cool, dass die Behörde jetzt ja auch digital Marketing macht und dass ich auch Kollegen, wie gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Kollegen eben haben, die von außen tatsächlich gekommen sind. Und das ist richtig cool bei uns, ein Gruß am Büro und alles gut. Es wird halt per Skype gemacht, meistens aber und Teams kommt noch irgendwann, aber das ist ja auch, hast du sicherlich auch bei anderen Kunden, Carina. Genau. Aber deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass Ressourcen da sind, dass eben der Agentur schnell Vertrauen gegeben werden kann, auch das gebaut werden kann, sodass man sagt, guck mal hier, ich will jetzt mal der Agentur das sagen, wie können wir da ein Package Insights geben, was ich rausgeben kann und dass man das auch bauen kann und dass es nicht so viel Abstimmungsschleife innerhalb des Unternehmens braucht, bis dann eben eine Agentur ein Briefing auch bekommt, mit dem sie arbeiten kann.
Ja, ja, wichtiger Punkt ist, Unternehmen dann ihre eigene Kompetenz auch aufbauen, um überhaupt Dienstleister steuerungsfähig auch zu werden. Ja. Da gibt es ja den schönen Spruch, alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert werden. Ist es bei der Personalisierung auch so? Das heißt, wird alles, was personalisiert werden kann, auch eines Tages personalisiert werden? Wo liegt da aus eurer Sicht, wo liegen da die Grenzen? Also, wo wird sich hinentwickeln? Was wird man eher nicht oder personalisieren? Oder wo lohnt sich auch Personalisierung aus eurer Sicht aktuell zumindest noch nicht?
Ich finde dieses, weil du hast ja gesagt, alles, was personalisiert werden wird, wird personalisiert. Das bedeutet ja, dass man eine hundertprozentige Personalisierung hat. Und die hat natürlich, dieses Gedankenkonstrukt hat ja verschiedene Grenzen. Also das eine ist ja auch, dass ja, was kann Personalisierung nicht oder woran scheitert es vielleicht trotzdem, ist das Thema, wenn ich kein relevantes Produkt oder ein relevantes Angebot habe, dann bringt mir die Personalisierung auch nichts. Also eine Personalisierung kann auch einen schlechten Service oder eine Unrelevanz von einem Unternehmen für jemanden nicht retten. Das ist das eine, oder ist das nicht wettbewerbsfähig oder das Preisniveau oder das Produkt ist einfach schlecht. Das funktioniert nicht. Und es ist trotzdem auch dieses Thema, das fand ich von Guido auch, wo er gesagt hat, die Ethik spielt auch eine Rolle. Und ich finde damit, also Ethik ist ja auch was wir uns selber, sag ich mal, auferlegen. Das Vertrauen der Kunden ist aber auch eine starke Grenze. Also wenn ich zu stark, zu offensichtlich und auch noch mit Sachen, die vielleicht keinen Mehrwert bieten für den Kunden, mit persönlichen, super persönlichen Daten oder irgendwas, was total komisch ist, wo ich ja eigentlich gar keinen Benefit daraus habe, wenn ich damit personalisiere, dann kann ich Vertrauen ja auch zerstören oder gar nicht aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch was, deswegen wird man nie hundertprozentig alles personalisieren, weil ich glaube, für die Kunden ist es einfach komisch, wenn so zugeschnitten das ist auf dich, da wirst du misstrauisch. Also ich glaube, da gibt es ja so im persönlichen Umfeld, jeder hat so manchmal das Gefühl, dass wenn man über ein bestimmtes Thema oder Produkt gesprochen hat und später dann aus dem Nichts plötzlich in Social die Werbung dazu sieht und man hat es nicht gegoogelt zum Beispiel, sondern man hat halt vielleicht sich nur mal unterhalten mit jemandem dazu. Das ist ja schon was, glaube ich, wo jeder mal erlebt hat, wo man so ein bisschen misstrauisch wird. Und ich glaube, wenn man, wie gesagt, zu offensichtlich zu viel und auch irgendwas, was keinen Mehrwert hat und vielleicht auch eine sensible Information ist, dann ist das Vertrauen schnell weg und dann bringt auch Personalisierung nichts mehr oder richtet eher mehr Schaden an.
Wenn Personalisierung Nutzerorientierung ist, dann bin ich bei dir. Es wird immer nutzerorientiert sein, solange wir immer vertrieblichen und Blick eben auf den Mitmenschen haben, wird es das auch geben. Aber Personalisierung, wo es da wirklich auch um die Person geht, da wäre ich auch vorsichtig, ob alles personalisiert sein muss oder kann auch. Thema Cookie-List-Tracking, Consent-Management, uns brechen Datenbasis ganz viel weg, auch wo der Nutzer uns gar nicht den Consent gibt. Digitales Marketing hat immer davon gelebt, auch ganz viele Daten erstmal zu haben, aber jetzt kommt es so langsam, der gesellschaftliche Consent holt uns alle ein oder holt die Branche ein. Und dann muss man eben auch gucken, wo es überhaupt eine Vereinbarung gibt, mit dem User auf Personenebene zu sprechen. Und es muss ja auch nicht sein, so dass ich alle Daten habe, um eine nutzerzentrierte Werbung zu machen, Angebote zu machen. Ganz davon abgesehen, was Carina sagt, natürlich, dass die Produkte auch nutzerzentriert sind, aber dafür gibt es ja auch Tools. Das muss ja gar nicht auf Personenebene sein, um nutzerzentriert und passend zu sein.
Ja. Ja, ich hätte schon heute gesagt, dass Personalisierung nicht letztendlich Selbstzweck sein muss, sondern immer für den Nutzer ja dann auch entsprechend das beste Ergebnis geben soll. Du hast es eben schon gesagt, ich habe konkret den Fall in Erinnerung, ich glaube, vor 6, 7 Jahren war ich bei einem Bankenvorstand und der wollte halt ein Express Offer haben und den Kunden individualisieren mit Werbung. Da habe ich gesagt, warum denn eigentlich? Da hat er gesagt, ich habe gewisse Produkte, die werden nicht mehr verkauft und ich will halt, dass dann bei Nextbest auch mal diese Produkte verkauft werden. Da habe ich gesagt, warum wird der nicht verkauft? Dann meinte er, ja, weil die nicht mehr wettbewerbstauglich sind, die sind zu teuer. Dann meinst du, ja, aber dann hilft doch auch Nextbest auch nicht mehr. Und er dachte auch, ich will ja die Kunden finden, die sie noch kaufen wollen. Weißt du, ich glaube, das wird ein bisschen eng. Dann haben wir das auch gelaufen lassen und dann andere Projekte gemacht. Und gleichzeitig stelle ich das mit dem Kunden erklären so wichtig. Ich meine, ich kenne diese Cookie-Geschichten, die habe ich selber erlebt, die du erzählt hast. Und andererseits, eine meiner Lieblingsgeschichten zum Thema Umgang mit Daten, die ist auch schon was älter. Da habe ich für ein Projekt, habe ich die Douglas-Kundenkarte abgeschlossen. Also die Douglas-Karte, wie die kennt. Und dann war ich noch, stehe ich in der Douglas-Filiale und dann sage ich so, hey, was passiert denn da eigentlich dann damit, weil ich mal wissen wollte, was die mir dann sozusagen dazu sagen. Und dann war ich das so krass, und ich war in der Filiale und habe gerade was gekauft, mache diese Karte und sagt so, ja, wir sammeln ihre Daten, also sie kriegen dafür keine Prozente oder so, sondern wir sammeln ihre Daten und werten ihre Käufer auf. Und dann schicken wir ihnen die für sie passenden Proben, die wir an diese Käufer ermittelt haben. Und das fand ich, also ich fand das so krass, wie gut die mir das erklärt hat und wie gut die mir auch den Nutzen erklärt hat, weil, wie gesagt, bei der Kundenkarte gab es damals halt keine Punkte und du kannst kein Geld sparen, sondern hast danach halt Proben von Herstellern zugeschickt bekommen und sie meinten, hey, wir wollen, dass sie die richtigen Proben für sich bekommen. Und das ist mir so krass, wie das erklären würde, sozusagen, wie CRM und Data Mining für mich. Und da war ich sehr beeindruckt, dass das sogar an der Kasse die Kollegen so geschult gewesen sind, das super gut erklären zu können. Und das ist genau das, dass das eben, diese Personalisierung der Vorteile muss nutzerzentriert sein. Und wenn ich das nicht mehr verstehe, oder es halt diese Line of Spookiness, die du beschrieben hast, darin aber schritten ist, dann verliere ich natürlich auch den Kunden, weil er kein Vorteil mehr dafür da ist.
Aber da geht es ja in Richtung Marktforschung auch, ne? Also eine Marfo muss ich ja nicht mit Cookies machen. So, also wir führen jetzt ein bei uns in eine Struktur, wo wir Panels kurzfristig machen können. Das heißt, wir haben natürlich eine Marfo, die ganze Zeit letzten Jahre mitgelaufen ist, wo wir gucken, wo stehen wir in Sympathie, Bekanntheit etc. Aber wenn wir jetzt neue Produkte mal was ausprobieren, brauchen wir natürlich ein Panel, um auch zu gucken, kommt das an? Und das haben wir nicht mehr, die Nutzungsquoten dann in Tools, wo wir da strukturell natürlich dran sind, zu gucken, was ist eine Conversion bei uns, wie tief können wir messen und so weiter, sondern dass wir auch über Panels das qualitativ machen. Und da gibt's ja auch darüber, also die Panel-Teilnehmer, die sind natürlich personalisiert, irgendwo haben ein Consent-Delikt angerufen zu werden, aber für uns reicht ja aus, wenn wir das Panel einfach dort aufsetzen und dann die Erkenntnisse rausziehen, damit wir nutzerorientiert sind.
Habt ihr auch andere Beispiele für Fallgruppen aus euren Projekten, oder für unbegründete Hoffnungen, die sich innerhalb der Projekte ergeben hat, was Personalisierung nicht leisten kann oder konnte?
Also mir wäre noch eine Sache ganz wichtig, was eine Fallgruppe sein kann, ist, hat es glaube ich schon mal so angeteasert, Personalisierung ist kein einmaliges Projekt. Also erstens ist es nicht so, dass es Copy-Paste ist. Das ist was wir leider manchmal erleben. Wir machen sehr viel Personalisierung. Wir haben viel Erfahrung, dass neue oder Kunden zu uns kommen und anfragen, wir sollen eine Personalisierung umsetzen und sagen, das ist doch ähnlich wie bei XYZ und ihr müsst doch da einfach Copy-Paste machen und dann läuft das bei mir. Ja. Und das ist das eine, weil das geht nicht. Personalisierung muss immer einen Mehrwert auf diesen jeweiligen Kunden für das Unternehmen, jeweilige Customer Journey, wo der Kunde gerade ist, sein. Das ist kein Copy und Paste. Das, wo beim einen funktioniert, funktioniert beim anderen vielleicht nicht. Und auch, dass wenn man sagt, man hat jetzt mal einen Case umgesetzt, dass man sagt, okay, ist jetzt fertig, wir sind jetzt personalisiert und lässt diesen Case auch, sage ich jetzt mal, einfach so laufen, sondern mir ist immer ganz wichtig, dass man eben Personalisierung als langfristigen, ganzheitlichen, kontinuierlichen Ansatz versteht. Mhm. Und da quasi dann auch das langfristig managed, verbessert, testen, learn, seine Tool-Regeln anpasst und halt, wie gesagt, nicht einfach One-Shot, Copy-Paste, das wäre das, wo ich sage, könnte ein falscher Gedanke sein.
Ja, also das eine Beispiel, das hat ihr vorhin schon mal erwähnt, man lädt einen Antrag unter, um eine Änderungsmitteilung zu machen, weil das Kind jetzt 18 wird, Kindergeld, und dann hat man eben eine Rückfrage auch in der Agentur, man fängt wieder von ganz von vorne an. So, das sind natürlich genau das Cross-Channel-Thema, das muss man natürlich einfangen.
Ja. Was ich mal wieder sehe, ist bei der Personalisierung, gerade wenn man dann wirklich auch Daten zusammengebracht hat und so eine Kundensicht aufbaut, dass häufig gerade vom Top-Management so eine Erwartung ist, dass wir 100%ige Vorhersagen hinbekommen. Und wenn die sich dann sozusagen die Wahrscheinlichkeiten anschauen bei Next Best Offers oder auch, wenn wir Versicherungsbereich zum Beispiel Bilanzfälle berechnen, ob die sich durchgehen lassen wollen oder nicht, dass man dann irgendwie enttäuscht, weil die Wahrscheinlichkeiten nicht 100% liegen, sondern irgendwie so bei 3-10%. Und dann sind sie aber völlig schockiert und sagen, hey, und darauf sozusagen cheaten wir jetzt quasi bei einer Wahrscheinlichkeit von 5%, wo ich mir sage, ja, aber so wie sie es vorher gemacht haben, da lag sie nicht bei 1%. Das ist dann mal eine Faktor 5 Erhöhung sozusagen. Und dann sehe ich immer, wie da so eine Enttäuschung ist, so eine unbegründete Hoffnung war, dass halt über deine jetzt gerade Kundensicht quasi so eine 100%ige Vorhersage des Kunden möglich ist. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ja, das stimmt. Also ja, klares, deswegen meinte ich auch am Anfang, ein klares Erwartungsmanagement oder strategische Idee davon, was kann ich eigentlich überhaupt erreichen und was will ich auch erreichen und wie weit will ich gehen. Also auch wie weit rechnet sich der Invest eine Personalisierung noch? Weil wir haben ja alle gesagt, das ist ein Invest dahinter, das ist A, also das ist Ressourcen, findet Ressourcen und es ist halt nicht endlich. Irgendwann hast du diesen Mehrwert von mehr Personalisierung, dann hast du nicht mehr mit einem Verhältnis zu Business Case eigentlich, was der Invest ist. Ja, und was auch noch wichtig wäre, ist, glaube ich, was ein Fallstrick sein kann, ist das Datenschutzrecht. Wir haben es ja vorhin so ganz kurz angeteasert, da wäre einfach nur meine Empfehlung, so früh wie möglich jemanden, also den Datenschutz da einbinden. Mhm. Auch schon bei der Konzeption, bei den Sachen, die man machen möchte, da einfach einen Partner an der Seite haben, der mit einem diese Personalisierungsthemen umsetzt und kein Gegeneinander, weil das
ja.
Ich hatte jetzt gerade auch Rücksprache mit dem Datenschutz und der fragt, was ist Retargeting? So. Und der wusste aber dann total Bescheid um das, was man damit macht dann. So auch fachlich, nicht nur persönlich. So, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, alles ernst zu nehmen und eben, wie du sagst, auch auf Augenhöhe was zu arbeiten. Es geht, der Datenschützer vertritt ja auch die Kunden sich genauso, wie wir das im Marketing auch tun. Und da müssen wir aber gemeinsam Sichtweisen entwickeln und auch genau vielleicht die eine oder andere Nebelkerze, die dann erzeugt wird, wenn wir auch von Vorstellungen sprechen, die noch gar nicht so Konsens sind, dass man das auflöst und dann eben auf Augenhöhe dann auch Transparenz schaffen und Use Cases erarbeiten, die zeigen, dass es was bringt und auch auf die Industrie verweisen, auf andere, die es auch schon machen. Das ist ja auch eine Entlastung dann für den Datenschützer, wenn er sieht, die Kollegen draußen machen das auch schon so, dass man da eben sukzessive da Lösungen gemeinsam entwickelt.
Ja, ich mag, dass du sagst nochmal mit dem Use Case, die was bringen, weil Carina hat es eben auch nochmal gesagt, diesen Business Case vorher zu berechnen. Ich meine, mir der Druck bei Janik gerade reinkommen. Ich weiß noch, wir waren bei einem Mittelständler, wir waren ungefähr 500 Millionen schwer, wir sollten die Neukundenstrecke personalisieren. Und ich meinte, das können wir gerne machen und wir sollten mit dem System arbeiten, was da ist. Und dann meinte er so, ja, und dann IT-Leiter war dabei und meinte so, ja, was heißt denn das IT-Leiter? Und dann meinte er so, ja, da müssen wir schon ein paar Nachtschichten schieben, um das umzusetzen. Und ich meinte so, ja, aber wir sollten das mal vertesten. Und dann meinte er so, nee, Geld spielt keine Rolle für meine Mitarbeiter, bevor die länger arbeiten, machen wir ein neues IT-System. Und ich so, sicher? Und er so, ja. Und so, aber kurz über 100.000 Euro. Und dann sehe ich halt, wie der Geschäftsführer denkt und so, mein IT-Leiter sagt, ein paar Überstunden, geht doch, oder? Und dann haben wir es wirklich erstmal verprobt. Und es macht totalen Sinn, ganz häufig, weil so viele Personalisierungsansätze eben nicht unbedingt den Return of Invest anspielen, sondern es einfach Sinn macht, einfach mal zu verproben, zu schauen, wie es funktioniert, wie du sagst, genau immer zu verbessern und damit voranzukommen. Gerade Janik, haben wir noch eine Minute oder sind wir sozusagen durch und kattest du uns halt?
Also für ein kurzes Abschlussstatement ist noch Zeit.
Warum wollte ich gerade Carina und Guido bitten, das wäre toll, genau. Dann Carina, was willst du noch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
Ich würde, wie gesagt, mitgeben, Personalisierung, ja, wichtiges Thema. Unbedingt ranwagen, machen. Es lohnt sich. Es lohnt sich finanziell, es lohnt sich aber auch, es lohnt sich für die Kunden. Es bringt unglaublich viele Mehrwerte. Ich würde strategisch rangehen. Ich würde mir auch Hilfe suchen. Ich würde mir Experten suchen, die mich da auch vielleicht beraten. Und das Thema einfach ganzheitlich betrachten und auch langfristig.
Danke. Und du, Guido?
Durchhaltevermögen unterstreichen. Transparenz ist auch gefallen, das Wort, weil Erwartungsmanagement brauchen wir im Marketing immer auch nach außen, wenn wir Budgets haben, dass wir Glaubwürdigkeit aufbauen und immer auch neben der Vision, die wir alle haben, auch immer in den Realitätsschritten denken, damit wir abfragbar sind und auch die Erfolge auch frühzeitig zeigen können und nicht erst in 2 Jahren, weil Erfolge können wir auch sicherlich kurzfristig zeigen, so wie ihr ja auch schon gesagt habt.
Von mir nur ein abschließendes vielen, vielen Dank. Mir hat's mega Spaß gemacht.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Synthetic, Carina Schneider, Head of Managed Services de facto und Guido Brandt, Leiter Digitales Marketing der Bundesagentur für Arbeit. Ich bedanke mich für Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.